Ein junger Visionär, der im Kanton Bern ein kleines Velo-Imperium aufgebaut hat.
Wir bei Bikebox machen für jede Person Velofahren möglich.
Eine Branche, die regelrecht zusammengebrochen ist, 3 Jahre nach der Pandemie, wo alle auf einmal nur noch raus wollen und wie wild Velos gekauft haben.
Die letzten Jahre waren eine Herausforderung für die ganze Branche. Während Corona war die Nachfrage riesengross, dann hat es wie überlagert gegeben.
Und eine Firmenkette, die letzten Oktober kurzerhand umbenannt, in den Kanton Zug verlegt und gleich darauf aber in Konkurs geschickt worden ist. Wie ist es zum Aufstieg und zum Fall von Andreas Ackermann, einem Kopf hinter der Velokette Bikebox, gekommen? Was steckt hinter dem Verdacht auf sogenannte Konkursreiterei bei einer Verlegung und einer Umbenennung von einer Firma? Und warum hat in der Velobranche niemand die Entwicklung gesehen? Über das reden wir heute bei Gesprächsstoff im Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und zwar mache ich das mit unserem Wirtschaftsjournalist Carlo Senn. Er hat die Geschichte zusammen mit den beiden Redaktoren Johannes Reichen auch von Bund und Berner Zeitung und dem Bernhard Odenahl vom Tamedia Recherche Desk recherchiert. Und er hat den Andreas Ackermann getroffen. Und mein Name, der ist Sibylle Hartmann. Und jetzt bei mir im Studio ist der Carlo Senn. Ciao, Carlo, schön, bist du da.
Hallo, Sibylle.
Carlo, wann hast du das letzte Mal ein neues Velo gekauft?
Das ist etwa 4 Jahre her. Das war aber nicht neu, sondern ein etwa 10-jähriges Rennvelo. Das habe ich meinem Mitbewohner abgeläschelt für etwa 300 Franken.
Also, bist du ein Gümmeler oder bist du kein Gümmeler? Ist das ein Velo für dich vorzubewegen?
Ich bezeichne mich nicht als Gümmeler. Ich brauche das wirklich für die Stadt von A nach B zu kommen. Aber ich habe schon sehr Freude an diesem Rennvelo.
Du hast gesagt, das Velo hast du etwa vor 4 Jahren gekauft. Das war im 2021. Für die Geschichte vom Aufstieg und vom Fall vom Bikebox-Gründer Andreas Ackermann können jetzt erzählen, müssen wir noch mal ein Jahr weiter zurückgehen. In genau 10 Tagen vor 5 Jahren ist in der Schweiz der erste Lockdown ausgerufen worden. Was hat der Lockdown mit der Velobranche zu tun?
In dieser Velobranche hat das einen regelrechten Boom ausgelöst. Und zwar, die Freizeit war extrem eingeschränkt gewesen. Die Menschen sind an die frische Luft gegangen, wollten Velofahren, E-Bike-Touren machen, alles Mögliche, halt, was man konnte draussen machen, weil das Leben drinnen so eingeschränkt war. Und die haben Velos gekauft und Velos gekauft. Und das Ganze hat zu extrem hohen Umsätzen geführt über die ganze Lieferkette von allen von der Velobranche.
Und wie lange hat der Boom schlussendlich angedauert, der im Lockdown angefangen hat?
Also das ist zum Jahrende eigentlich gekommen, im 23. nach der Pandemie. Und dann ist noch zusätzlich hat es eben Lieferschwierigkeiten gegeben von all diesen bestellten Velos. Und die Nachfrage, die da ist eingebrochen, hat dazu geführt, dass die Lager sind extrem voll waren. Und dadurch sind dort die Preise oft eben auch wieder zusammengefallen. Also man hat nicht nur weniger Nachfrage gehabt, sondern eben dann auch für die Velos weniger können verlangen.
Wie immer im Gesprächsstoff bin ich mir natürlich noch in die Gassen von Bern herumhören, wie gross das die Velobegeisterung 5 Jahre nach dem Lockdown unter den Leuten überhaupt noch ist.
Ja, mein letztes Velo habe ich etwa vor 3 Jahren gekauft, aber ich habe das mit einem Kollegen abgekauft. Das ist so ein unterstütztes Velo.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber auch so vor 3-4 Jahren. Ich habe es, glaube ich, bei Ricardo als Occasion gekauft.
Also mein letztes Velo ohne Strom habe ich in der 3. Klasse gekauft. Dann habe ich ein E-Bike gekauft. Das war vor 3 Jahren. Und das habe ich bei Thomas Velo Center gekauft.
Das war, glaube ich, letztes Jahr, wo mir wieder mal eins geklaut wurde. Und zwar in der, wie heisst das dort, wo man die Velos so parkieren kann und die dann auch so Occasion-Velos verkaufen.
Kannst du dich noch an den Outdoor-Boom oder eben auch den Velo-Boom im Lockdown erinnern?
Da kann ich mich schon noch erinnern. Ich habe auch so gehört, dass man mega lange hat müssen warten, je nachdem, wenn man ein spezifisches Velo hat wollen, ja.
Also ich habe es irgendwie, glaube ich, nicht so mitbekommen, dass mega der Velokonsum wie rauf ist gegangen.
Es hat mega viel angefangen mit Velofahren. Man muss so ein bisschen Natur geniessen und rauskommen ist. Aber mir persönlich hat der Velo-Boom nicht so betroffen, weil ich halt auch nicht so in der Stadt wohne.
Ja, es wollten dann einfach alle ein Velo kaufen und niemand hat es mehr recht. Also es hat einfach einen Mangel an Velo.
Was hast du das Gefühl, wie es der Velobranche im Moment geht?
Ich glaube, der Boom hat an. Ich denke, es sind viele, die aufs Velo umsteigen. Eben vor allem gerade auf die elektrisch unterstützten.
Also ich habe das Gefühl, es kommen mega viele Velo wie verkauft, sozusagen wiederverkauft. Und neue Velo werden in dem Sinne nicht so viel gekauft. So dass es den Velohändler nicht so gut geht.
Ich habe erst mit jemandem geredet, der seine Lehre als Velomecher abgeschlossen hat und jetzt aber Mühe hat, eine Stelle zu finden. Da war ich recht erstaunt.
Und auch etwa vor 5 Jahren ist die Veloladenkette Bikebox gegründet worden. Was ist das für eine Veloladenkette?
Hinter dieser Veloladenkette steht eigentlich der Andreas Ackermann und die Firma. Es sind ganz viele verschiedene Firmen gegründet worden, die jeweils so Veloläden betrieben haben. Und schlussendlich hatte er 6 Filialen gehabt. Und 5 davon waren im Kanton Bern und eine im Kanton St. Gallen. Und die sind eben alle unter dieser Bikebox-Marke gelaufen.
Wer ist der Andreas Ackermann? Kannst du noch ein bisschen mehr zu ihm selber sagen?
Ja, der Andreas Ackermann ist eben der Gründer und Kopf dieser Bikebox und er stammt ursprünglich aus dem Kanton Freiburg. Alle nennen ihn eigentlich nur Aki, also auch er selber. Und er hat eine Lehre gemacht als Forstwart, hat nachher mehrere Sommer als Älpler beim Schwarzsee verbracht und er hat eben schon relativ früh auch auf einem Bikeladen betrieben. Im 2012 ist der erste aufgegangen.
Mein Name ist Ackermann Andreas, ich bin 30-facher Unternehmer, habe viele Firmen mitgegründet und gegründet.
Der Andreas Ackermann, der verkauft aber nicht nur Velos, sondern er macht nämlich noch etwas anderes.
Genau, neben dem Velohandel bietet er über seine eigene Firma auch Coaching und hilft zur Selbstverwirklichung der Hypnosetherapie an.
Und ich verfolge einen holistischen Ansatz, weil ich irgendwann mal verstehen wollte, in der Tiefe, warum erreichen Unternehmer manchmal mehr oder manchmal weniger? Und warum bin ich so außergewöhnlich erfolgreich?
Das macht er über den Namen Feelen. Und auf dieser Website tut er die Coachings nachher so schwärmerisch anpreisen.
Selbstachtung. Die Achtung vor dir selbst, die du hast, bestimmt über kurz oder lang, ob du aufrecht durchs Leben gehst und Erfolg hast oder ob du niedergeschlagen durchs Leben gehst und keinen Erfolg hast. Du arbeitest und arbeitest und du kommst nicht über dieses 10.000 Umsatzplateau. Ein sehr kraftvoller Satz, den ich gelernt habe und der mir wahrscheinlich unternehmerisch sogar einen riesen Erfolg gebracht hat, ist sagen zu können, ich brauche dich.
Es hat auf dieser Website so esoterisch angehauchte Illustrationen, dort hat es Motivationssprüche und Preise findet man dort aber nicht, aber man sieht auf jeden Fall, dass man dort Coachings buchen kann.
Und vielleicht nochmal zum Verständnis, also was hätte die eine Firma mit dem anderen zu tun? Also kann man dann in seinen Coachings lernen, wie dass man ein erfolgreicher Unternehmer, eine erfolgreiche Unternehmerin wird oder hat es nichts miteinander zu tun?
Ja, also er beschreibt sich dort auch als erfolgreicher Multiunternehmer. Und das hat natürlich nachher den Zusammenhang, also die Grundlage quasi, ist seine Bikebox, für das er dort nachher kann sagen, ja, wie erfolgreich das er war. Und wird natürlich nachher jetzt sein Wissen mit den Leuten teilen, die bei ihm eben das Coaching buchen können.
Du hast auch mit Weggefährten von ihm geredet. Wie beschreiben sie ihn als Person?
Wir haben mit vielen verschiedenen Leuten geredet und dort zeigt sich so ein unterschiedliches Gesamtbild. Er hat zum Beispiel mal gesagt, dass er auch ohne Stress viel Geld verdienen kann. Also der Aki, wie er sich eben nennt, ist eben sowohl als Unternehmer wie auch als Coach ein Macher. Er hat irgendwie super Ideen. Er hat sich viel mit Führungskräften austauscht. Ehemalige Mitarbeiter loben seine Initiativen, seine Innovationen. Sogar als Visionär wird er irgendwie bezeichnet. Aber eben auch als einer, der schon auch zwischendurch mal die Bodenhaftung verliert. Ja, dort gibt es zum Beispiel eben in diesem YouTube-Interview, in diesem ausführlichen, beschreibt er sich eben als brutal kreativ und jemand, der sogar zu viele Ideen hat. Und ein Zitat finde ich noch spannend. Sein einziges Problem ist quasi das schnelle Wachstum. So, ich habe eine Idee und dann sage ich, ja, lass uns kreieren, bum, 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 bum.
Der Andreas Ackermann ist also offensichtlich eine Person, die sich auch gerne in der Öffentlichkeit inszeniert. Jetzt, letzten Oktober, ist mit seinen Firmen aber etwas passiert, wo die Öffentlichkeit nichts davon hat mitbekommen. Er hat still seine Firmen umgetauft, in den Kanton Zug verschoben und gleich darauf aber in den Konkurs geschickt. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, dass das passiert ist?
Also das ist durch einen Hinweis passiert, der auf die Redaktion ist gekommen, dass wir doch die Unternehmen von dem Herrn Ackermann ein bisschen genauer anschauen sollen. Und auf das aber sind wir zusammengehockt und haben gefunden, können wir doch mal ein bisschen recherchieren zu dem Ganzen.
Und eure Recherche hat mit einem Blick ins Handelsregister angefangen.
Das ist richtig. Ich habe mich da durchgewälzt und probiert zu verstehen, was da eigentlich abgelaufen ist mit all diesen Firmen. Und der zeigt es eben auch, spezielle Vorgänge sind mir da aufgefallen. Und zwar hat er jeweils bei all diesen Gesellschaften, wo er eben auch beteiligt ist, oder im Handelsregister erwähnt wird, hat er sie umbenannt, meistens vom Kanton Bern nach Zug verschoben. Und man konnte das nachher gar nicht mehr erkennen. Also, das ist nachher nicht mehr mit Bikebox in Zusammenhang gestanden. Und eben kurz darauf runter, sind dann die Firmen, die dann ganz anders geheissen haben als vorher, sind dann in den Konkurs geschickt worden.
Aber wie ist das überhaupt möglich, wenn man das so von außen hört? Dass man einfach eine Gesellschaft in einen anderen Kanton verschieben, einen anderen Namen geben und dann in den Konkurs schicken. Ist das gesetzlich überhaupt zulässig?
Grundsätzlich ja. Das mit in Konkurs schicken ist jetzt noch eine andere Geschichte. Aber wenn man Firmen umbenennen oder eben verschieben will, dann kann man das eigentlich lediglich melden. Und dann muss man ein paar Belege einreichen. Und nachher kann man die Firma einfach im neuen Kanton anmelden. Und vielleicht zahlt man noch eine Gebühr, das weiss ich jetzt nicht so genau. Und dann ist das eigentlich erledigt.
Jetzt aber im Zusammenhang mit dem Verschieben von einer Firma in einen anderen Kanton und dem Umbenennen von einer Firma taucht in eurem Artikel das Wort Konkursreiterei auf. Kannst du da mal noch etwas dazu sagen, was man genau darunter versteht?
Ja, der Experte Roland Berli hat uns gesagt, dass so eine Liquidierung von einer Firma nach einem Namens- und Kantonswechsel, dass es schon sehr nach Firmenbestattung oder eben Konkursreiterei tönt. Und es geht so ein bisschen darum, dass eben die Verlegung in einen anderen Kanton so ein bisschen verschleiern, dass die Gesellschaft eben zahlungsunfähig ist. Die Gläubiger wissen eben eigentlich nicht mehr, um welche Firma es sich handelt, die ihnen dann eigentlich noch Geld schuldet. Und eben allein für den Kanton Zürich schätzt eben die Polizei den Schaden von solchen Vorgängen auf 300 Millionen Franken und schweizweit geht er vermutlich sogar in die Milliarden.
Das kommt also mehr vor, als dass man es in der Öffentlichkeit vielleicht mitbekommt, wie die Zahlen offenbar zeigen. Gehen wir aber zurück zum Fall von Bikebox. Und da muss man klar noch dazu sagen, dass bei Bikebox der Verdacht besteht auf Konkursreiterei. Aber hat es denn im Fall von Ihnen jetzt irgendeine Strafanzeige oder irgendetwas in diese Richtung gegeben?
Von dem wissen wir nichts. Das ist auch, würde ich mal sagen, für ein Konkursamt ist im Dezember oder im November ist das ja in Konkurs geschickt worden. Das heisst, es ist auch noch nicht so viel Zeit vergangen. Uns hat aber der ehemalige Ermittler Roland Berli gesagt, wie schwer das nachzuweisen sei, so eine Konkursreiterei. Eben, Konkursämter sind von Kanton zu Kanton anders organisiert. Der Datenaustausch zwischen den Kantonen ist schwierig. Von dem her wird es auch sehr schwierig, einen Ermittlungserfolg zu erzielen. Und was man noch muss sagen, eben der Andreas Ackermann, der weist den Verdacht energisch zurück von dieser Konkursreiterei. Er habe die Firma lediglich nach Zug übersiedelt, weil dort hatte er schon eine GmbH gehabt. Also er hatte dort schon einen Firmensitz gehabt und wegen dem war es für ihn naheliegend, die zu verschieben.
Also er hat wie seine Firmen dort in einem Kanton zusammennehmen, so argumentiert er.
Das ist richtig, ja. Und was er auch noch gesagt hat, dass er den Namen Bikebox wollte schützen, wegen dem hat er sie umbenannt.
Nochmal zurück zu den Gläubigern. Also kann es sein, dass er wird können schleifen und die Gläubiger auf ihren Rechnungen werden bleiben hocken?
Das wird die Zukunft zeigen. Wie gesagt, hat der Experte gefunden, es ist extrem schwierig, eben das nachzuweisen. Und schlussendlich handelt es sich um eine juristische Person, die in den Konkurs geschickt wird. Und wenn dann halt kein Geld mehr rum ist, kann man nachher nicht mehr irgendwie auf Privatpersonen zurückgreifen. Solange natürlich herauskommt, dass auch wirklich alles mit rechten Dingen jetzt wäre abgelaufen in diesem Fall.
Apropos Gläubiger, da wir ja wissen, dass der Andreas Ackermann gerne die Öffentlichkeit sucht, bin ich in den sozialen Medien ein bisschen schauen, ob er sich zu eurem Artikel geäussert hat. Das hat er gemacht und er wirft unseren Zeitungen vor allem vor, dass ihr keine relevanten Gläubiger gefunden habt. Die Medien haben leider keine relevanten Gläubiger gefunden, welche ein Problem mit mir haben. Das ist die Krux an allem. Es wurde alles sauber und geordnet mit den involvierten Parteien besprochen und Lösungen gefunden. Das schrieb er auf Facebook. Ist das so? Oder warum kommen in eurem Artikel keine Gläubiger vor?
Also klar ist, dass die Unternehmen vom Ackermann überschuldet waren. Das hat uns der Ackermann in einer schriftlichen Antwort auch so bestätigt. Wie hoch die Schulden jetzt waren und von wem die konkret waren, das wissen wir aber tatsächlich nicht. Auch die Gläubiger halten sich da bedeckt. Das Betreibungsregister ist nicht öffentlich. Und offensichtlich haben sie es auch nicht für nötig befunden, jetzt mit uns in Kontakt zu treten. Was wir aber wissen, ist, dass mehrere Lieferanten eben dieser neuen Gruppe, die jetzt entstanden ist, oder dieser neuen Firma, nur noch auf Vorkasse Material liefern.
Das heisst, der Andreas Ackermann macht weiter. Man könnte jetzt das Gefühl haben, wenn man die Geschichte hört, die Firmen werden umbenannt, nach Zug verschoben und in Konkurs geschickt, dass an dieser Stelle Bikebox aufhört. Aber es geht weiter mit Bikebox, und zwar unter dem Namen Bikefox.
Das ist richtig. Es ist eine neue Firma gegründet worden, auch zu dieser Zeit, wo die anderen eben liquidiert wurden. Die heisst eben neu Bikefox. Und dort kommt er im Handelsregister nicht mehr selber drin vor. Ob er tatsächlich nicht mehr dort beteiligt ist, das wissen wir nicht.
Also ist das wirklich so einfach? Salopp gesagt, von Bikebox schnell in Bikefox umbenennen und weiter geht's.
Offensichtlich. Wir werden jetzt sehen, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, er betont eben, er ist nicht mehr beteiligt. Zwei von seinen langjährigen Mitstreitern sind allerdings im Handelsregister noch eingetragen, wo auch bei den alten Gesellschaften eben beteiligt waren. Er persönlich ist tatsächlich im Handelsregister nicht mehr eingetragen, aber auch wirklich nicht mehr beteiligt ist, das sieht man eben bei einer AG nicht.
Der Andreas Ackermann ist jetzt einfach ein Beispiel in dieser Branche, wo hart getroffen worden ist von der Entwicklung von diesem Boom, von diesem Veloboom, den es im Lockdown gegeben hat. Wie haben sich denn die anderen geschlagen im Kanton Bern?
Also das kommt ganz darauf an. Also ich habe diese Woche noch mit so ein bisschen stichprobenmässig mit verschiedenen Velohändlern können reden. Die haben gesagt, ja, zum Teil sind es schon noch ein bisschen hart, sind die Verkäufe, und es wird auch schon ein Moment gehen, bis man sich auch als Velohändler wieder erholt. Alle hoffen natürlich jetzt auf einen tollen Frühling, wo dann hoffentlich die Velos, die noch in den Lager stehen, verkauft werden. Zum Beispiel jemand von Disco Cycle in der Stadt Bern hat mir gesagt, dass Rennvelos und Gravelbikes eigentlich immer noch wirklich gefragt sind und dass die auch immer noch verkauft werden. Bei den Herstellern hat man ja ein sehr bekanntes Beispiel im Kanton Bern, Flyer, der leider ist zugegangen in Huttwil. Dort wird nicht mehr produziert. Mit dem Berner Unternehmer Beat Zog hat man auch noch eine wichtige Figur gehabt, bis Gott, Sportartikelhersteller, ist der lang tätig gewesen. Der ist allerdings mittlerweile abgesägt worden. Also der Fall zeigt einfach, oder die Fälle zeigen, dass die Branche extrem in Bewegung ist. Und bei der neuesten Entwicklung ist natürlich auch wieder ein Berner mit drin, und zwar ist der Thomas Binkeli mit seiner Firma Tömus AG. Er hat kürzlich mehrere Filialen von Bikeworld übernommen. Die Filialen haben zuerst ein Mikro gehört und die wollten das loswerden. Und er hat sich jetzt tatsächlich entschieden, die zu übernehmen. Das heisst, neu erstreckt sich das Imperium vom Binkeli vom Boden bis zum Genfersee. Überall Veloläden von einem Berner. Und dort wird sicher spannend, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt.
Du hast mit dem Thomas Binkeli diese Woche auch noch geredet. Und er hat als Erklärung, warum er sein Imperium sogar noch ausweiten konnte, gesagt, dass er mit einem anderen Geschäftsmodell schafft als die anderen.
Wir haben ein anderes Geschäftsmodell. Wir erfinden und entwickeln bei uns Velo, wo wir ehrlich erst dann produzieren, wenn es der Kunde bestellt. Und so haben wir mit unserer eigenen Distribution sind wir flexibler und bauen nicht Velo aufs Lager, sondern bauen erst dann Velo, wenn es das der Kunde will.
Und er hat dir auch noch so ein bisschen allgemein erzählt, was sich in der Branche verändert hat, was sich am Beruf der Velomechanikerin, vom Velomechaniker und auch am Velo selber verändert hat.
Ja, die Velobranche ist in der Konsolidierung in der Schweiz. Flyer als Beispiel produziert nicht mehr in Huttwil. Scott ist mehrheitlich in koreanischen Hängen. Und der Beruf Velomechaniker wird immer spezialisierter. Das Velo wird viel vielfältiger. Ich denke an Technologien, ich denke an Sensorik, ich denke aber auch an Verbundstoffe wie Carbon. Also das Velo hat sich zu einem Hightech-Gerät entwickelt. Die Vielfalt wird grösser. Das ist herausfordernd für Mechaniker, ist aber auch herausfordernd, als Marke sich können zu präsentieren und ist auch herausfordernder im Verkaufen, weil die Kunden sind anders informiert, die wollen die Velo testen, schauen. Und das braucht es einen ganz anderen Showroom, als das noch vor 10, 15 Jahren der Fall war.
Wenn man einen Blick rauswirft, dann sieht man, dass der Frühling, wo jetzt eben alle Velo-Herstellerinnen und Hersteller und alle Velo-Geschäfte so sehr darauf hoffen, schon da ist. Jetzt haben wir gehört, was die Akteure aus dem Kanton Bern dazu sagen, wie es ihnen geht. Jetzt aber mal noch ein bisschen zu den Zahlen. Also wie sieht es denn jetzt 5 Jahre nach dem Lockdown aus? Wie gross ist die Velo-Begeisterung tatsächlich noch in der Schweiz oder im Kanton Bern?
Also so eine Umfrage von letztem Jahr in der Schweiz zeigt eigentlich, fast 80% der Schweizerinnen und Schweizer haben ein Velo. Und die Frauen holen dort stark auch bei den sportlichen Velos auf. Die waren dort früher stark in der Minderheit. Jetzt sind es bei den Mountainbikes schon 30%, bei den Rennvelos sogar schon 40% der Käufe, die eigentlich eine Frau tätigen. Wenn man raus schaut, sieht man in Bern zum Beispiel jetzt auch, es ist wärmer. Und dann nehmen auch die vielleicht beim ersten Regentropfen oder wenn es etwas kühler ist, den Bus nehmen oder das Auto, die sind so wieder mit dem Velo unterwegs. Was man noch sagen kann, ist, dass eigentlich alle, die ich gefragt habe, sie sind vielleicht nicht ganz neutral, aber alle Velohändler, die glauben weiterhin an die Zukunft des Velo, die glauben an die, sei es als Mobilitätsobjekt, sei es als Sportobjekt, die glauben an die Zukunft, die denken, dass das weitergeht, die haben ja das Gefühl, dass die Branche innovativ sein muss. Aber dass mehr Velo gefahren wird in Zukunft, das tut eigentlich niemand in Zweifel ziehen.
Ich würde sagen, zum Schluss hören wir dazu ganz passend nochmal ein Quote von Thomas Pinkeli.
Also grundsätzlich hat mir schon als kleiner Bub das Velo der Weg in die Welt aufgetan. Und darum glaube ich auch jetzt noch ganz fest die Zukunft des Velo in seiner Genialität, in seiner Vielfalt. Und ich glaube auch, dass es stationäre Läden braucht. Stationäre Läden, wo man die Innovation und das Produkt spüren kann. Läden, wo man die Servicekompetenz spüren kann. Wir wollen Lehrlinge ausbilden, wir wollen Mechaniker und Fachleute dort haben. Aber schlussendlich auch, um das Erlebnis zu haben, dass man Velo testen kann, Velo schauen kann und schlussendlich auch ein Hub hat, wo man miteinander kann Velo fahren kann.
Carlo, merci vielmals, bist du da gewesen und hast uns erzählt, wie es in der Velobranche 5 Jahre nach dem Lockdown-Boom geht und hast uns die Geschichte von Andreas Ackermann und von Bikebox oder eben Bikefox mitgebracht.
Merci für die Einladung.
Das wäre es, die neueste Folge vom Gesprächsstoff, im Podcast von Bund und Berner Zeitung. Wenn ihr den Artikel von Carlo, Johannes Reichen und Bernhard Odenal noch nachlesen wollt, wir euch den im Episodenbeschreib verlinken. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann, tschüss zusammen. Moderation und Produktion Sibyl Hartmann, Sounds Anne Hebise.